Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Herzlich willkommen zu unserem Karfreitag-Gottesdienst. Ja, und ich habe jetzt die Tage darüber nachgedacht. Ich bin froh und dankbar, dass wir in unserem Land noch diese Möglichkeit haben, die Tage zu begehen, diese Feiertage. Ich denke, in unserer sehr säkularisierten Welt ist das nicht selbstverständlich, dass vom Staatswegen ja arbeitsfreie Tage gibt, weil Christen oder weil irgendwas in der Bibel steht. Ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. Ich hoffe, es wird weitergehen, wird länger andauern, noch darüber hinaus. Aber ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir ja Karfreitag haben dürfen, dass wir ihn begehen können, dass wir ihn feiern dürfen. Ja, unser Predigttext, der steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, ist nur ein Vers, der Vers 21. 2. Korinther, Kapitel 5, 21. Denn er hat den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Sünde, dieses Wort, ist es eigentlich noch bekannt in unserem Land? Kennen wir dieses Wort Sünde überhaupt? Ist es in der Bevölkerung bekannt, wenn ich von Sünde rede? Wir wissen, dass Worte im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verlieren. Dass die ursprüngliche Bedeutung auf einmal gar nicht mehr dieselbe ist, sondern die Worte ergeben oft einen anderen Sinn. Und den Begriff Sünde, den hören wir vielleicht heute manchmal wenn jemand abnimmt oder wenn jemand hungert, um abzunehmen, um Diät zu machen, dann sagt er, oh, heute habe ich wieder gesündigt, ich habe irgendwas gegessen, was ich nicht hätte essen dürfen. Da kommt der Begriff immer vor. Heute habe ich gesündigt, weil ich etwas gegessen habe, ein Stück Schokolade oder sonst irgendwas. Also beim Abnehmen hören wir diesen Begriff noch ab und zu mal. Oder er kommt auch vor, bei irgendwelchen erotischen Abenteuern, da wird auch schon mal von der Sünde gesprochen. Aber nicht in dem Sinne, was Sünde ist, was Sünde bedeutet. Und auch mancher, der einen theologischen Hintergrund hat von dieser Sünde, was sie bedeutet, was sie heißt, ja, der überlegt auch heute schon, ist das nicht ein überholter Moralbegriff? Kann man den in unserer Zeit heute noch anwenden? Und so wird dieses Wort Sünde verniedlicht. Dieses Wort Sünde wird heruntergespielt, wird verniedlicht. Ja, wie gesagt, ich habe mal was gemacht, aber es war ja nicht so schlimm. Das hole ich wieder nach, zum Beispiel dann esse ich mal einen anderen Tag mal weniger, dann habe ich das auch wieder kompensiert, dann ist es wieder in Ordnung. Sünde wird verniedlicht. Aber vielleicht habt ihr das Wort so Sündenbock hier und da schon mal gehört. Ist vielleicht ein Begriff, Sündenbock. Was ist ein Sündenbock? Wo kommt der Begriff her? In 3. Mose, Kapitel 16, lesen wir davon. Es geht dabei um den großen Versöhnungstag des Volkes Israel mit Gott. Yom Kippur. Dieser große Versöhnungstag, an dem der hohe Priester nur an diesem Tag durfte der hohe Priester in das Allerheiligste gehen. Nur an diesem einen Tag. Und da musste er sich erst entsündigen, Sühnung schaffen mit Gott. Das geschah, indem er einen Stier opferte. Der Hohepriester musste an diesem Tag einen Stier opfern, damit die Sünde, die er gegenüber Gott hatte, getilgt wurde. Und wenn er das nicht getan hat und wäre dann in das Heiligtum gegangen, wäre er nicht mehr alleine herausgekommen, sondern er wäre tot umgefallen. Und dann geht es um das Sündopfer des Volkes Israel. Erst musste der Hohepriester sich entzünden und dann wurde das Volk entzündet. Und dazu wurden zwei Ziegenböcke wurde vor den hohen Priester gestellt. Dann wurde das Los über die beiden Ziegenböcke geworfen. Und der eine Ziegenbock war dafür da, um als Opfer für Gott zu gelten. Er war das Opfer, was geschlachtet wurde, was geopfert wurde für Gott. Und der andere Ziegenbock, das war dann der sogenannte Sündenbock. Auf diesen wurde dann durch Handauflegung die Sünde des Volkes draufgelegt und dann wurde dieser Sündenbock, der also jetzt die Sünde des Volkes Israel auf sich hatte, hinaus in die Wüste zu dem Asael. Asael, so heißt es, ja. Asael war ein Wüstendämon und da wurde dieser Sündenbock hingeschickt. Hinaus, weg aus der Gemeinschaft des Volkes Israel, hinaus in die Wüste. Und da war er irgendwann verschwunden oder hat er ja wahrscheinlich nicht lange überlebt. Daher kommt dieses sprichwörtliche Wort Sündenbock her. Heute kennen wir das noch, wenn einer, irgendjemand oder eine Gemeinschaft, der ist dann schuld und alle sagen, ja, der ist schuld und der wird dann im sogenannten zum Sündenbock gemacht, der für die Verfehlung der anderen, all der anderen mitgetragen hat. Aber wichtig war es auch im Volk Israel, dass diese Sünde nicht innerhalb des Areals blieb, in dem sie lebten da in der Wüste, sondern dass er die Gemeinschaft der Menschen verließ und hinausging in die Wüste, wo niemand war. In die Wüste, wo er dann gestorben ist. Sünde außerhalb der Gemeinschaft bringen. Und das können wir auch an Jesus sehen. Auch nach dem Bibelvers hier, 2. Korinther, wurde Jesus für uns zur Sünde gemacht. Unsere Schuld, meine Schuld, deine Schuld, wurde auf Jesus gelegt und diese Schuld und Jesus und die Schuld wurde hinausgetragen aus Jerusalem, raus aus dem Leben der Gemeinschaft, draußen auf Golgatha, draußen vor der Stadt wurde er dann gekreuzigt. Sünde aus der Gemeinschaft entfernen, Sünde aus der Gemeinschaft bringen. Was sagt die Bibel über Sünde und was ist Sünde? Ich habe mal nachgelesen, habe hier so insgesamt so vier Worte. Ich musste das nachlesen. Ich kann weder Griechisch noch Hebräisch noch sonst irgendwie in der Richtung eine Sprache, dass es von mir ist. Also im Alten Testament gibt es drei Worte für diese Sünde. Das ist einmal das Wort Avon, ich nehme an, das wird so ausgesprochen, A, Willem, Otto, Nordpol, und hat die Bedeutung verdrehen. Dieses Wort hat die Bedeutung verdrehen, etwas krumm machen. Das ist die Bedeutung von diesem Wort. Und im biblischen Zusammenhang dazu heißt das, die Gebote Gottes verdrehen. Also nicht mehr die Bedeutung, die es hatte, die Bedeutung, die es hat, soll umgedreht werden. Dann gibt es noch das Wort Pascha. Ich glaube, das kennen wir alle, dieses Wort. Es hat aber hier die Bedeutung auflehnen, rebellieren. Auflehnen, rebellieren. Im biblischen Sinne ist das ein Mensch, der gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Willen sich auflehnt, gegen Gottes Willen rebelliert. Und dann das Wort Kata, das kommt in der hebräischen Bibel insgesamt 600 Mal vor und meint wörtlich Verfehlen einer Zielmarkierung. Verfehlen einer Zielmarkierung. Und das kommt dem neutestamentlichen Wort, also aus dem Griechischen, sehr nahe. Das heißt harmatia und hat die Bedeutung Nicht-Treffen eines Zieles. So wo ich ungefähr beim Fußball knapp vorbei ist, auch daneben, neben dem Tor. Und das heißt also, ich habe das Ziel nicht getroffen. Und das kommt aus der Bedeutung, zum Beispiel Führungspersönlichkeiten, das weiß ich, Chef oder irgendwelche Leute, die was zu sagen haben, oder Politiker, wie auch immer, wo auch immer, denn meistens nach längerem Zögern, nach längerem Drumherum sprechen, dann erkennen oder bekennen, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben einen Fehler gemacht in ihrer Planung, in ihrem Ziel, was sie erreichen wollten. Aber dieses Ziel haben sie verfehlt. Das ist dieses Wort Harmatia aus dem Griechischen. Und was ist dein Ziel? Was ist unser Ziel? Was ist mein Ziel? Also mein Ziel ist und bleibt, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. In der Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Das ist mein Ziel. Und dann sagt die Bibel mir auch, wie ich das Ziel erreiche. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich in der Bibel, dass ich in der Bibel lese, dass ich Gemeinschaft habe und dass ich weiß, ja, dass mein Herz rein ist. Durch die Gnade Christi. Und unser menschliches Herz, das hat uns Gott ja eingegeben, was in unserem Herzen auch oft drin ist, was wir haben, was Ursprung ist, was er eingegeben hat, das ist das starke Verlangen nach Frieden, nach Freiheit und nach Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die Gott uns auch in unser Herz gegeben hat. Das wünschen wir uns alle. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Es gibt noch mehr Dinge, aber da wollen wir es mal bei belassen. Das können wir auch feststellen an unseren Mitmenschen, auch in der ganzen Welt. Denn wir sehen, wie die Menschen doch fragen, gerade wo Krieg ist, hoffentlich haben wir bald Frieden. Hoffentlich haben wir dieses Regime bald los, dass wir in Freiheit leben können. Und warum sind die Menschen um uns herum, die anderen, so ungerecht? Das ist in uns Menschen so drin. Wir wollen Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit. Aber Gott allein ist es, der dies alles gibt. Gott gibt den wahren Frieden. Er gibt die echte Freiheit. Und er gibt die absolute Gerechtigkeit. Die kann nur Gott geben. Johannes 8, Vers 36, da heißt es, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Oder in Johannes 14, Vers 27, da heißt es, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also allein der Friede, der wirkliche, wahre Friede, das ist der in Jesus Christus, den wir von ihm haben. Und wir haben eben gelesen, in dem Predigtvers, da heißt es, auch von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die können wir nur von Gott bekommen. Gerechtigkeit, die vor Gott, dem Vater, gilt, können wir nur durch Jesus Christus bekommen. Und wir haben ihn eben vom Anfang so ein bisschen von der Sünde erzählt, wie heute der Begriff Sünde so gebraucht wird. Aber die Bibel ist in ihrer Aussage sehr radikal zur Sünde. In Römer 3, Vers 9 bis 12, da heißt es, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, dass wir Menschen alle Sünder sind. Und deswegen haben wir auch keinen Zugang von uns heraus zu Gott. Wir sind alle Sünder und der Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen, wie es an einer Stelle heißt. Wir wissen aus Gottes Wort, weil Gott uns sein Wort gegeben hat, wissen wir, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Sünde ist durch Adam in unsere Welt gekommen. Adam und Eva lebten am Anfang ohne Sünde, ohne Schuld mit Gott zusammen. Sie hatten enge Gemeinschaft. Aber nach dem Sündenfall konnten sie keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, weil in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Gott kann nie Gemeinschaft mit Sündern haben. Deswegen rief Gott Jesus auch am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das rief er, weil er deine und meine Sünde getragen hat. Deswegen hat Gott ihn verlassen, seinen einen einzigen Sohn. Und durch die Sünde, die durch Adam in die Welt gekommen ist, kam auch die Trennung von Gott und kam auch der Tod. Da wurde auch der Tod hervorgerufen. Den gab es bis dahin nicht. Da gab es Gemeinschaft mit Gott und da gab es Leben mit Gott und keinen Tod. Aber wie kann nun diese Trennung, dieses Verlangen nach Frieden, dieses Verlangen nach Freiheit, dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, was wir Menschen haben, dass wir wieder, im Grunde genommen bedeutet, dass wir wollen wieder Zugang zu Gott haben. Wir wollen wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Wir wollen mit Gott leben. Gott soll uns wieder das schenken, was er Adam und Eva mitgegeben hat, als er sie geschaffen hat. Wie können wir da hinkommen? Wie können wir da wieder hinkommen? Wie kann die Trennung von Gott aufgehoben werden? Und das sagt uns Matthäus in seinem ersten Kapitel, in Vers 21, sagt der Engel Gottes zu Josef. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er, der den Namen Jesus bekommen soll, er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Der Engel Gottes prophezeit dem Josef hier, dass das Kind, welches die Maria in sich trägt, der Erlöser und der Erretter dieser Welt ist. Jesus wurde Mensch. Er war ganz Mensch. Aber er wurde nicht unter dem Fluch der Sünde geboren. Er wurde nicht unter dem Fluch der Sünde geboren, weil er nicht von Adam war. Er stammte nicht von Adam ab, sondern vom Heiligen Geist, wie wir lesen in Matthäus 1, Vers 20. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Deswegen war Jesus von Anfang an ohne Sünde. Und das ist er geblieben, wie wir am Anfang gelesen haben, der nichts von Sünde wusste, der die Sünde nicht in dem Sinne kannte, dass er sie begangen hat. Er kannte die Sünde, weil sie ihn angegriffen hat, ja, weil sie ihn in Versuchung gebracht hat. In so vielen Fällen, wenn wir in der Bibel lesen, wo Jesus überall versucht wurde von der Sünde. Aber er kannte die Sünde nur als Versuchung, aber er hat ihr immer widerstanden. Er hat die Sünde nicht gekannt. Und er blieb ohne Sünde. Deswegen kann er dich von der Sünde erretten, weil er die Sünde besiegt hat. Jesus hat die Sünde besiegt. Er kannte sie nicht, er hat sie in der Weise nie kennengelernt, dass er sie getan hat, sondern er hat sie nur kennengelernt, weil du die Möglichkeit hast, deine Sünde und Schuld auf ihn zu legen. Aber es war nicht seine Sünde und Schuld, er hat sie nur für dich getragen. Und das können wir erfahren durch Jesus Christus, die Errettung von unseren Sünden. Johannes 1, Vers 12. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alle, die ihn aufnahmen, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben, denen gab er das Recht, denen sagte er zu, dir sind deine Sünden vergeben, du bist ein Kind Gottes. Allein das geschieht dadurch, dass Jesus ohne Sünde war und hat sie besiegt. In Römer 5, Vers 18 lesen wir, wie nun die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des einen über alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Genau, 1. Korinther 15, 22, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Jesus Christus gehören. Unsere Gerechtigkeit, unsere Rechtfertigung kommt alleine durch Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt aller Lob und Dank. Und so wie durch Adam die Sünde für alle Menschen galt, alle, die vor uns gelebt haben, alle, die heute leben und alle, die nach uns leben werden, gilt die Sünde von Adam. Aber die Gerechtigkeit für die, unsere Vorfahren, für uns heute und für unsere Nachkommen, gilt auch die Gerechtigkeit Jesu Christi, wenn ich sie persönlich annehme. Wann gehören wir nun zu Jesus Christus? Wie geschieht das? Wie funktioniert das? Reicht es, wenn ich im Kindergottesdienst war, habe den Kindergottesdienst besucht? Reicht es, wenn ich irgendwelche kirchlichen oder gemeindlichen Aktivitäten besucht habe oder bin ab und zu in die Kirche gegangen oder irgendwelche Veranstaltungen besucht? Oder wenn ich nicht straffällig geworden bin, wenn ich ja ein gutes, ordentliches, bürgerliches Leben lebe, reicht das? Das reicht absolut nicht. Wenn auch viele Menschen in diesem Glauben leben, mit Menschen spreche über Schuld, über Sünde, sagst du, ich habe nichts getan. Ich habe noch keinen umgebracht. Ich habe auch keinen bestohlen. Und ich lebe ein ordentliches Leben, bin fleißig, gehe arbeiten, sorge für meine Frau und meine Kinder. Ja, wer will mir denn was anhängen? Wer will mir denn was anhängen? Wieso soll ich Sünde haben? Woher, was soll ich mit Sünde? Ich habe keine Sünde, ich habe ja nichts getan. So denken viele Menschen in unserer heutigen Zeit. Aber es ist dann oft schwierig, das ihnen zu erklären, weil sie ja oft gehört haben, es reicht, wenn ich als Kind getauft bin, es reicht, wenn ich die Konfirmationsstunde oder die Firmung erlebt habe und dann meine Kirchensteuer bezahle und ab und zu mal vielleicht Weihnachten oder wenn Hochzeit ist, in die Kirche gehe. Das sagt doch unser Pfarrer, das sagt doch derjenige, der da vorne steht, das reicht doch. Aber sie werden in der Irre führen. Nein, Rettung, Heilung erfahre ich nur, wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich meine Sünde vor Gott eingestehe, wenn ich ihm meine Sünde und Schuld bringe, wenn ich Buße tue darüber und wenn ich Jesus Christus mein Herz öffne, damit der Heilige Geist in mir einziehen kann, in mein Herz und mich versiegeln kann. Dann habe ich meine Sünde und Schuld weg und habe Gerechtigkeit vor Gott. So einfach ist es. So einfach. Aber wie schwer tun sich die Menschen damit? Wie schwer tun sich die Menschen damit, das zu tun, ihre Sünde zu bekennen? Ja, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Ich bin ja okay. Es gab mal einen Spruch bei der Polizei. Ich bin okay, du bist okay und wir können gemeinsam gehen. Aber wenn wir danach leben, dann wird es nichts werden mit dem ewigen Leben, wenn wir nicht Sünde bekennen und sie vor Gott bringen. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns von unserer Sünde und Schuld zu überzeugen. Das tut er, indem wir schon am Anfang, da wohnt er noch nicht in uns, aber er wirkt und arbeitet an uns, dass wir erkennen, ich bin Sünder, ich habe Schuld vor Gott. Und dann, ja, irgendwann wird die Sünde und die Schuld, das Empfinden so groß, dass ich einfach das raussprechen muss, dass ich es einfach offenbaren muss, dass ich einfach meine Sünde und Schuld hinlegen muss. Oder ich verschließe mein Herz, mache die Tür zu und schließe ab, damit von außen niemand mehr rankommen kann. Dann passiert das nicht. Aber wenn ich mein Herz öffne und der Heilige Geist dann in mich einzieht, dann werde ich ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist arbeitet an uns, er arbeitet deshalb an uns, weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Er hat kein Interesse daran, dass wir in die ewige Verdammnis gehen. Er will uns zu Gott führen. Und das ist das, was wir wichtig, dass wir darauf hören. Und er führt uns zu Jesus Christus, damit wir unsere Sünde und Schuld auf ihn legen können, denn er hat am Kreuz dafür bezahlt. Deshalb lässt er uns auch über den Apostel Johannes das mitteilen in 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir getan haben. Wenn wir das tun, unsere Sünden bekennen, dann haben wir Zugang zum Vater, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Dann sind wir nicht mehr getrennt von ihm. dann leben wir in seiner Gegenwart, in seinem Leben. Und das gilt für jeden, für den, wie eben schon gesagt, die vor uns gelebt haben, die heute leben und die auch nach uns leben werden. Und es liegt an jedem Einzelnen persönlich. Und jeder, der zu Jesus kommt, den weist er nicht zurück. Es kann jeder zu Jesus kommen. Es gibt niemanden, den er zurückweist. Und das tat Jesus aus Liebe zu uns. Und Jesus sagt nicht damit, alles gut, du bist jetzt errettet, alles gut, jetzt kannst du so weiterleben, sondern wer die Liebe Jesu erfahren hat und weiß, was es für ihn bedeutet hat, seine Sünde und Schuld loszuwerden, freizukommen von dieser Knechtschaft, von dieser Gefangenschaft in der Sünde, da sagt Jesus, erzähl es weiter. Sag es anderen Menschen. Menschen, die danach suchen, die nach Frieden suchen, die nach Freiheit suchen, die nach der Gerechtigkeit suchen, die vor Gott gilt. Erzähl es weiter. Erzähl es den anderen Menschen. Bring die Liebe, die Jesus dir gibt, bring sie den anderen Menschen. Und in Epheser 5, Vers 1 und 2, da heißt es, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Karfreitag, der Tag heute, ist eigentlich kein Tag der Trauer oder des Trübseligseins, sondern auch ein Tag der Freude. Trauer und ja, darüber weinen kannst du über deine Sünden. Über deine Sünden, die du getan hast, dafür, dass Jesus deswegen am Kreuz auf Golgatha sterben musste. Aber wir sollen und dürfen uns auch freuen, weil Jesus für uns diesen Weg gegangen ist. Weil er das stellvertretend für dich getan hat. Er hat das für dich getan. Und deswegen kannst du dich freuen, kannst du froh sein darüber, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Denn wir haben eben in dem Epheser gelesen, dass Gott sich darüber freute, über die Opfergabe, den Duft, der vom Altar aufstieg zu ihm, und er freute sich daran. Gott hatte Freude daran, dass Jesus Christus dich gekommen ist, um dich zu erlösen. Gott wollte dich, der Vater im Himmel will dich. Er will dich nicht in der Irre lassen, er will dich zu sich ziehen, er will, dass du bei ihm bist. Und das will er für alle Menschen. Das will er für alle Menschen, dass wir zu ihm kommen und dass wir bei ihm sind. Und deswegen freute er sich, weil Jesus, sein Sohn, sich aufgemacht hat, um uns zu holen und zu ihm zu führen. Das ist Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Offenbarung 1, Verse 4 bis 6. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigsten Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen.